Hallo, mein Name ist Anne Freitag und das ist mein Schreibpodcast. Eine neue Folge von Mein Senf zum Schreiben. Heute zum Thema Schreibblockade. Die Frage kam besonders oft in den letzten Jahren. Was tut man, wenn man nicht weiterkommt, wenn man eine Blockade hat, wenn man in der Geschichte festhängt? Ich persönlich glaube zwar, dass man sich klar werden muss, dass alles, was irgendwann mal angefangen wurde aus einer Leidenschaft heraus, ein Hobby, wie auch immer, und dann zu einem Beruf wird oder zu etwas, das man ausüben muss, unabhängig davon, ob man jetzt Lust darauf hat oder nicht, zwangsläufig zu Situationen führt, in denen man nicht weiterkommt. Ganz einfach, weil man auch einfach mal keine Lust hat. Das ist ja vollkommen normal. Egal, wie gern jemand seinen Beruf mag, niemand, den ich kenne, geht jeden Tag mit derselben Motivation frohlockend zur Arbeit oder arbeitet von zu Hause aus, wie in den heutigen Zeiten. Aber ich glaube, das ist das, was man sich als erstes klar machen muss. Ich nenne Schreibblockaden deswegen ungern Schreibblockaden, weil es bei mir ganz häufig nichts mit einer Blockade zu tun hat, sondern schlicht und ergreifend mit Faulheit, mit Lustlosigkeit, mit nicht genau wissen, wie es weitergeht, sich nicht damit beschäftigen wollen, wie es weitergeht, einfach mal was anderes machen wollen. Ich nenne das jetzt einfach mal so ein Ausbruch wie bei den Terrible Twos, wo kleine Kinder einfach im Trotzalter sind. Und ich glaube, Erwachsene sind eben, was ihr Berufsleben und auch ihr generelles Leben angeht, ab und zu auch im Trotzalter. Ich kann jetzt nur sagen, was mir in den letzten Jahren immer wieder geholfen hat, um aus solchen Situationen rauszukommen. Ich habe jetzt kein Patentrezept. Es wäre nett, wenn ich eins hätte, weil dann könnte ich einfach meinen Plan abspulen und alles wäre wieder gut. Ich habe in jedem Roman immer eine Phase, man könnte es eine Schreibblockade nennen. Wie gesagt, ich tue es ungern, weil mich allein schon das Wort so blockiert. Das fühlt sich an wie etwas, das ich dann gar nicht in der Hand habe und damit bin ich dem ja total ausgeliefert. Und bei mir ist es eben ganz häufig wirklich Lustlosigkeit, Faulheit, Inspirationsmangel oder auch schlicht und ergreifend die Tatsache, dass ich zum Beispiel müde bin oder andere Sachen noch im Hinterkopf habe, die ich erledigen muss, die nicht gerade dazu führen, dass ich die Kreativität zu mir einlade. Das heißt, im Grunde genommen tue ich eigentlich nur so, als hätte ich sie eingeladen, aber in Wirklichkeit ist sie gar nicht willkommen, weil ich habe andere Sachen zu tun. Das ist das eine, dass man sich eben erlaubt, dass es Situationen und Phasen gibt, wo es halt mal nicht so läuft. Das klingt natürlich sehr viel leichter und es fühlt sich blöd an, wenn man es hat. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, aber ich denke, dass es eben Teil des Prozesses ist, solange es nichts ist, was nur auf Spaß basiert und man dann sagen kann, okay, jetzt schreibe ich eben für 5 Wochen, 7 Wochen, 10 Wochen nicht, mache währenddessen meinen normalen Job, meinen Brotjob, was auch immer, mein Studium, Schule, was man halt auch immer hauptberuflich oder hauptsächlich tut und gehe dann wieder an den Text, wenn ich Lust drauf habe. Das ist natürlich schön, wenn man das nur nach Lust machen kann, hat man häufig auch, weil die Zeit begrenzt ist, hat man dann häufig auch Lust, wenn man Zeit dafür hat. Wenn das aber dann alles, was eine bestimmte Routine bekommt, wird irgendwann mal auch lästig. Das ist so. Ab und zu für Freunde was kochen ist super schön. Jeden Tag mehrfach was kochen ist irgendwann lästig. Also alles, was einen ganz bestimmten Ablauf hat, wo die Routine eigentlich alles Kreative so ein bisschen einschränkt oder in die Schranken weist, hat zur Folge, dass man es weniger gerne tut. Mir ist aber auch aufgefallen, dass es bei mir zum Beispiel vorkommt, dass ich teilweise denke, ich versuche kreativ zu arbeiten und ich tue das gar nicht wirklich. Als ein Beispiel. Kreativität ist ja etwas vollkommen Grenzenloses. In unserer Fantasie, in unserer Vorstellung können wir uns alles ausmalen. Auch Dinge, die nach den gängigen Regeln, nach den naturwissenschaftlichen Gesetzen etc. nicht funktionieren. Ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wie die Gegenstände um mich rum anfangen, durchs Zimmer zu fliegen. Ist überhaupt kein Problem. Ich kann mir das anschauen und nach wird es dann zu einer schönen Fantasie und die Lampe hebt ab und der Stuhl hebt ab und es kann dann alles durchs Zimmer schweben. Mein Verstand weiß, dass das so in dem Sinn hier auf der Erde nicht möglich ist, aber in meinem Kopf ist es möglich. Und genauso ist es ja mit der Kreativität bei allem. Ich glaube, dass wir uns im Voraus schon enorm beschneiden, ohne das teilweise bewusst wahrzunehmen. Das heißt, dass wir nicht nur einen inneren Kritiker eingeschaltet haben, sondern dass wir schon die Stimme der Kritiker von außen hören. Das, was ein Markt will, was potenzielle Leser wollen, was ein Verlag wollen könnte oder eine Agentur. Das ist eben auch ganz häufig die Frage, was kann ich machen, damit ich bei einer Agentur positiv auffalle? Meiner Meinung nach tatsächlich authentisch sein und etwas liefern, was man so nicht schon 3 Milliarden Mal gelesen hat, weil man dadurch auffällt. Wenn man Einheitsbrei liefert, dann wird man im Einheitsbrei untergehen. Das kann natürlich auch mal zu einem Überraschungserfolg führen oder es ist genau das, was ein Verlag gerade jetzt zeitgeistmäßig sucht. Das bedeutet aber nicht, dass man dann über ein erfolgreiches Buch hinauskommt, wenn überhaupt. Das heißt, mir ist aufgefallen, sobald ich meinem Verstand die Erlaubnis gebe, komplett kreativ frei zu denken und dabei in Kauf zu nehmen, dass dabei vielleicht etwas rauskommt, was manche LeserInnen, manche KritikerInnen nicht ausstehen können und ich das aber trotzdem mache, weil es zur Geschichte dazugehört, weil es so passt, weil es nicht meine Aufgabe ist, auch den letzten oder die letzte Person von mir zu überzeugen, sondern weil ich für die Leute schreibe, die meine Geschichten lesen wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich klar machen muss. Ich glaube, Blockaden rühren ganz häufig daher, dass man schon versucht, einem imaginären Publikum zu gefallen, einer imaginären Leserschaft zu gefallen. Und da läuft man dann Gefahr, dass man die Kreativität, dass man einfach den Motor absterben lässt, bevor er überhaupt richtig losrattern konnte. Man kann immer noch Sachen ändern, man kann immer noch Sachen abschwächen, man kann immer noch Sachen gefälliger gestalten, wenn man das denn möchte. Aber Kreativität, zumindest ist das meine Erfahrung, funktioniert nicht so. Wenn man versucht, alles korrekt zu machen, immer und ausschließlich, dann wird dabei ein wahnsinnig korrektes und wahrscheinlich sehr langweiliges Buch dabei rauskommen. Weil man braucht in einer Geschichte meiner Meinung nach auch Dinge, Reibereien, man braucht Ecken und Kanten, man braucht einen Austausch mit einer potenziellen Leserschaft. Und dieser Austausch funktioniert nicht, indem man versucht, alles richtig zu machen. Ein Beispiel. Angenommen, man macht jetzt alles richtig. Man schreibt ein Buch und das ist politisch korrekt und man bringt ganz tolle Themen unter. Dann kann es trotzdem mitunter sein, dass jemand einem genau das ankreidet, weil man selbst nicht Teil der entsprechenden Community ist. Vermeintlich, weil oft wissen wir ja gar nicht, ob die Leute, die etwas schreiben, Teil von einer bestimmten Community sind oder nicht. Es besteht ja kein Outing-Zwang. Das heißt ja nicht, dass wenn jemand etwas in eine Richtung schreiben will, dass er dann dazu sagen muss, übrigens, das betrifft mich auch oder ich habe Erfahrungen in dem Bereich. Ich glaube, dass man sich eben darüber klar werden muss, dass irgendjemand da draußen sich immer an dem stören wird, was man tut. Deswegen werde ich auch zu dem Thema Kritik und Meinung auch nochmal einen separaten Podcast machen, weil ich glaube, da sollte man vorbereitet sein. Wenn man Glück hat, sind es Einzelmeinungen. Einzelmeinungen sind aber häufig sehr, sehr laut und äußerst lästig und natürlich vollkommen in Ordnung, weil ja, Meinungsfreiheit ist eine ganz wunderbare Sache. Es ist aber auch total in Ordnung, wenn einen nicht jede Meinung interessiert. Das ist das gute Recht der Person, die Meinung zu äußern, und es ist das gute Recht der schreibenden Person zu sagen, es interessiert mich aber nicht. Das ist total okay. Deswegen glaube ich, dass wir eben schon anfangen, als kreative Menschen uns häufig zu zensieren, noch bevor wir überhaupt kreativ geworden sind. Aus Angst vor Hass, vor Häme, vor scheinbar gerechtfertigter oder eben ungerechtfertigter Kritik, die eben im Internet besonders schnell besonders laut werden kann. Dementsprechend glaube ich, dass sehr viel Blockade im Kopf eher ist, dass wir die Kreativität an einer so kurzen Leine halten, dass die überhaupt keinen Bock mehr hat mitzumachen. Also vielleicht könnt ihr euch schon mal überlegen, kommt ihr deswegen nicht weiter, weil ihr euch zensiert? Kommt ihr deswegen nicht weiter, weil ihr schon im Hinterkopf die kritischen Stimmen von bestimmten oder auch unbestimmten Leuten habt? Habt ihr Angst vor der Reaktion, die von außen kommt? Also bringt ihr den kreativen Prozess schon in Stocken, bevor er anfangen konnte? Das ist meiner Meinung nach einer der häufigsten Gründe für so eine Blockade. Ein zweiter Grund ist, man ist in der richtigen Geschichte, aber man ist irgendwo falsch abgebogen. Man hat sich irgendwie hinreißen lassen zu einem Impuls oder man ist stringent dem Plan gefolgt und der Plan entspricht aber eben einfach nicht der Geschichte, wo die Geschichte hingehen will. Oft dauert es länger, sich das einzugestehen und dann einfach die 25, 35, 45 Seiten doch noch, also wieder zu löschen oder zumindest mal zu den Akten zu legen, weil man hat die Arbeit schon investiert. Und es ist natürlich total ärgerlich, wenn man viel Arbeit investiert hat und es kommt nichts dabei rum. Aber auch das gehört zum Schreiben. Nicht nur das einzelne Sätze löschen, was das Überarbeiten angeht, sondern auch sich eingestehen, dass die Richtung, die die Geschichte genommen hat, einfach falsch ist und dass man vielleicht einfach stur 40 Seiten in die falsche Richtung gerannt ist. Und dann ist es eine Sackgasse und dann muss man sich umdrehen Und dann muss man die 40 Seiten wieder zurücklaufen. Das ist unschön, aber das ist ein Fakt. Und es passiert den Besten und es passiert immer wieder und es passiert viel häufiger, als man denkt. Ich habe deswegen inzwischen eher die Erfahrung gemacht, für mich ist es dann besser, eher mal für ein, zwei Tage nicht zu schreiben, bevor ich eben 7 Seiten in die falsche Richtung schreibe und dann kann ich nur einzelne Sätze daraus am Leben halten. Das heißt, Blockademöglichkeit Nummer 2, schau dir die Geschichte an. Bist du weiter in die Richtung gegangen, in die du stur gehen wolltest, weil du sie so geplant hast, oder bist du in die Richtung gegangen, weil du das Gefühl hast, du solltest in diese Richtung gehen, weil das das ist, was der Markt, Verlage, wie auch immer vermeintlich wollen? Erzählst du noch deine Geschichte oder erzählst du schon eine andere Geschichte? Dann gibt es noch die Tatsache eben mit der Lustlosigkeit. Kreativität ist etwas, also man kann nicht nur schreiben, wenn man kreativ ist. Man kann sich auch fest hinsetzen und schreiben. Und da gibt es ganz viele verschiedene Übungen dazu. Und die funktionieren wunderbar, dass man sich irgendein Thema nimmt und dann schreibt man einfach. Einfach losschreiben und irgendwann geht's dann. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es für mich besser ist, mitten in einem Kapitel den Schreibtag zu beenden, damit ich am nächsten Tag bei dem Kapitel einsteigen kann. Dass ich nicht bei einem Anfang eines Kapitels anfangen muss. Das ist so wahnsinnig frustrierend. Manchmal ende ich sogar mitten im Satz, damit ich gleich reingeschmissen werde ins Geschehen. Es funktioniert für mich immer besser. Es war am Anfang komisch, aber inzwischen funktioniert es richtig gut für mich, diese halben Kapitel übrig zu lassen, damit ich am nächsten Tag, wie eine offene Autotür, man kann einfach gleich einsteigen und losfahren. Was bei einer Schreibblockade sonst noch hilft, ist teilweise eben etwas ganz anderes machen. Ob das jetzt Laufen ist, Baden, Duschen, ein Bild malen, telefonieren, einen Film gucken, irgendetwas, was einen entspannt, was einem gut tut und was die Gedanken wegtreibt, wirklich weglockt von der Geschichte. Weil das Problem ist ja, man kann ja meistens nicht aufhören zu denken und dann zerdenkt man alles. Durch Denken hat man, glaube ich, oder ich habe zumindest noch keine Schreibblockade durch aktives Denken lösen können. Sondern es ist irgendetwas passiert. Ich habe eine Werbung im Fernsehen gesehen, da lief ein Lied im Hintergrund. Dieses Lied hat mich an etwas erinnert. Also es sind meistens solche Dinge, die dann wieder, wo ein Dominosteinchen das nächste zu Fall bringt und am Schluss, und dann geht es plötzlich weiter. Und wenn man zurückschaut, weiß man gar nicht mehr, was der Anfang war vom Weitergehen, sondern irgendwann ging es plötzlich einfach weiter. Ich glaube deswegen, dass es sehr gut ist, wenn man sich zugesteht, dass es dazwischen einfach Phasen gibt, wo man keine Zeit hat, keine Lust hat, keinen Willen hat, die Kreativität abwürgt oder was auch immer. Und dass man sich dann Mittel und Wege sucht. Also wie gesagt, bei den einen sind es diese Schreibübungen, die Morgenseiten zum Beispiel. Bei anderen, ich hatte ja schon mal von Adriana Popescu Schreib drüber und drüber schreiben erwähnt, wo man eben Aufwärmübungen zum Schreiben machen kann. Ich zum Beispiel finde es immer gut, das, was ich am Vortag geschrieben habe, zu überarbeiten, weil ich dadurch eben auch schon wieder im Text drin bin. Ich finde sehr hilfreich, laut zu lesen, weil ich dadurch merke, ob der Text die Melodie hat, die er haben sollte oder die für mich schön klingt. Und ich bin auch dazu übergegangen, aktiv mich dazu zu zwingen, das Dokument zu schließen und spazieren zu gehen. Oder wirklich, also mich körperlich zu entfernen von meinem Dokument. Oder tatsächlich zu sagen, die nächsten 2 Tage werde ich nicht schreiben. Und ganz lustig ist, dass oft, wenn ich mir dann sage, die nächsten 2 Tage werde ich nicht schreiben, ist es wie ein Schreibverbot und plötzlich sagt das Hirn, aber ich möchte gerne. Das wäre schön. Ein weiterer Trick, den ich ganz schön finde, ist, dass man immer denkt, man braucht besonders viel Zeit zum Schreiben. Also man nimmt sich dann hier eine Stunde oder sagt, mindestens 2 brauche ich, damit ich richtig reinkomme. Die Wahrheit ist, dass es manchmal das genaue Gegenteil sehr hilfreich sein kann. Dass man sagt, ich habe jetzt nur noch 20 Minuten, dann muss ich los. In den 20 Minuten wird man wahnsinnig viel schaffen, weil man den Zeitdruck hat. Und wenn das wirklich ein fixer Endzeitpunkt ist, den man nicht einfach nach Lust und Laune verschieben kann wie ein Termin, dann wirkt dieser Zeitdruck dahingehend, dass man plötzlich völlig losgelöst von allem versucht, diese 20 Minuten so gut zu nutzen, wie es geht. Mir ist aufgefallen, dass ich manche kurzen Schreibeinheiten hatte, wo ich in 20 Minuten mehr geschrieben habe als am Tag davor in 4 Stunden. Weil dann hier eine Ablenkung kommt und da ein Anruf und dann hier etwas, worum man sich kümmern muss und eine E-Mail. In diesen 20 Minuten schaut man das nicht an. In diesen 20 Minuten ist man nur bei dem, was man machen will, nämlich schreiben. Also überlegt euch mal, ob ihr vielleicht solche Zeitfenster ganz kurz bevor ihr los müsst. Also wenn ihr in so einer Blockadesituation seid, in einer lustlosen Situation, in einer unkreativen Situation, dass ihr euch vielleicht bewusst vor manchen Terminen, vor manchen unverschiebbaren Dingen 20 Minuten nehmt. Das ist das, was bei mir teilweise wahre Wunder wirkt. Diese ganz, ganz kurzen, sehr intensiven Schreibeinheiten. Und dann glaube ich, kann man zusammenfassend sagen, neben diesen kurzen Zeiteinheiten dazwischen bewusst sich Pausen vornehmen, die auch wirklich einhalten. Ich kenne das von mir, man hat sich da die Pomodoro-Technik versucht anzueignen und macht dann aber doch nie die Pausen. Ich denke, es ist wichtig, die eben auch zu machen. Teilweise sich das Schreiben, so paradox es klingt, verbieten und tausend Dinge erledigen, die man eben im Hinterkopf hat, die häufig eher dafür verantwortlich sind, dass man eine Blockade beim Schreiben hat, weil man weiß, man hat andere Dinge zu erledigen. Ob das jetzt eine Steuererklärung ist, ob das irgendwelche Behördensachen sind, die man ausfüllen muss, ob man, ach weiß der Henker, alles, was das Leben halt einfach so nach einem wirft, dass man das halt erstmal abarbeitet und wenn das weg ist, dann kann man sich viel eher wieder der Kreativität zuwenden. Ich würde vor allem versuchen, und das ist sehr schwer und das verstehe ich auch, ehrlich mit sich selbst zu sein. Ich habe länger gebraucht, um zu dem Punkt zu kommen. Schreibblockade klingt sehr viel toller, als wenn man einfach sagt, ich habe gerade keinen Bock. Und wenn man aber einfach sagen kann zwischendrin, ich habe gerade einfach keinen Bock. Und man dann sagt, den restlichen Nachmittag arbeite ich nicht. Und stattdessen lese ich etwas oder ich gehe spazieren oder ich mache etwas, was liegen geblieben ist oder ich treffe jemanden, sofern es nach den Bestimmungen zurzeit gerade möglich ist. Aber dass man sich zugesteht, dass man manchmal auch keine Lust hat. Und gerade wenn das in Kreativberufe fällt, dann kann man eben entweder versuchen, gegenzuwirken durch Dinge wie eben Schreibübungen etc. Oder man kann einfach dazwischen sagen, man macht eine Pause. Weil Kreativität nicht auf Knopfdruck funktioniert. Schreiben hingegen funktioniert tatsächlich häufig auf Knopfdruck, viel häufiger als man denkt, indem man zum Beispiel Rituale hat. Manche Leute, die ich kenne, wissen, wenn sie ein bestimmtes Lied anmachen oder eine Kerze anzünden oder sich an einem bestimmten Platz setzen, dass dann gearbeitet wird. Und genauso wie man, so hart es klingt, einen Hund erziehen kann, kann man auch sein eigenes Gehirn in manche Richtungen schon erziehen, dass man sagt, okay, dieser Platz ist tatsächlich nur zum Arbeiten. Da wird nicht gegessen, da wird nicht rumgedattelt mit dem Handy, da wird einfach nur gearbeitet. Und wenn ich diese Schreibtischlampe anmache oder diese Kerze und wenn ich mich an diesen Platz setze, dann wird nichts anderes gemacht. Nach ein paar Wochen hat das Gehirn das auch verstanden und man kann an dem Ort dann sehr viel besser denken und arbeiten. Ich habe auch so ein paar Orte, die so schön langweilig sind, da ist außenrum gar nichts, was mich ablenkt und da kann ich komischerweise immer arbeiten. Und dann gibt es Orte, da kann ich so gut wie gar nicht arbeiten. Und das hat damit zu tun, dass ich diese Orte mit anderen Dingen verbinde, wie schöne Abendessen oder Fernsehen oder Telefonieren, wo mein Gehirn einfach weiß, hier können wir auch was anderes machen, wir haben gerade keine Lust. Also das ist eine Sache. Und eine weitere Sache, die man auch üben kann, ist, sich eben mit diesen kurzen Zeiteinheiten ein Schnippchen zu schlagen. Und noch eine Möglichkeit ist auch, sich Sätze entweder geben zu lassen von anderen Leuten oder sich die selber zu geben, die im nächsten Kapitel vorkommen können. Ich habe das zum Beispiel mit ein paar Autorenkolleginnen schon gehabt, dass wir uns gegenseitig eben einfach irgendeinen Satz, den man möglichst gut in fast jeder Handlung, oder wir wissen ja dann gegenseitig, worüber die andere gerade schreibt, dass man dann sowas sagen kann wie, okay, im nächsten Kapitel musst du den Satz verwenden, ich hätte nie gedacht, dass du sowas tun würdest. So, und dann hat die Person einfach, dieser Satz ist dann einfach wie so ein kleiner Schubs in die richtige Richtung, sage ich mal. Manchmal kommt der Satz dann am Schluss auch gar nicht vor, aber allein das Vorhaben, diesen Satz irgendwo in die Handlung zu integrieren, bringt meistens etwas in Schwung, was davor reiner Stillstand war. Das heißt, wir schicken uns ab und zu gegenseitig solche Sätze. Wir lesen uns aber auch ab und zu gegenseitig unsere Kapitel vor. Und natürlich mit anderen, vor allem wenn es AutorInnen sind, die sich eben mit der Problematik auskennen, zu sprechen, macht natürlich auch einen riesengroßen Unterschied. Also ich habe auch meine 2, 3 Menschen, mit denen ich besonders gut über Problematiken beim Schreiben sprechen kann. Die einen, weil sie auch schreiben, die anderen, weil sie sehr filmisch denken und mir dadurch oder geschichtenaffin denken und mir dadurch einfach eine große Hilfe sind. Also so ein Netzwerk außenrum, das man konsultieren kann, das einem irgendwie hier und da eben einen Schubs versetzt, damit man wieder in die Bahn, also ins Gleisbett zurückfindet, die sollte man sich aussuchen. Also einfach so ein kleines Netzwerk an Verbündeten. Ich glaube, letzten Endes hört fast jede Blockade auf. Die meisten schneller, wenn man sie nicht so beachtet. Und ich glaube auch, dass die meisten Blockaden eben gar keine sind. Also bei mir ist es zumindest so. Und vielleicht könnt ihr in euren Blockaden auch teilweise einfach ein 2-jähriges Trotzkind finden, das einfach keine Lust hat. Ich hoffe, dass bei diesen Tipps etwas dabei ist, was euch hilft. Wie gesagt, eine Paradelösung habe ich leider keine. Ich habe aber viele kleine Lösungen, die mir in ihrer Gänze bisher noch immer aus jeder Schreibkrise rausgeholfen haben. Das war es jetzt zum Thema Schreibblockade. Mein Name ist Anne Freitag und das ist mein Schreibpodcast. Egal, wann ihr das hier hört, morgens, mittags, abends oder nachts, ich wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Tschüss!